Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Lärm kann krank machen und Verkehrslärm ist bei uns mit Abstand die wichtigste Lärmquelle. Straßenlärm kommt in Umfragen vor, Lärm durch Flugzeuge und die Bahn, aber auch laute Nachbarn werden häufig als Lärmquelle genannt. Für heute hat die Deutsche Gesellschaft für Akustik den Tag gegen den Lärm ausgerufen, schon zum 22. Mal, und wir wollen in dieser Sendung über Motorräder sprechen, eine Lärmquelle der besonderen Art. Außerdem geht es heute um E-Scooter, um nitrathaltige Dünger und um Plastikmüll. In Indien versucht man, die Müllmengen mit Verboten zu verringern. Zum Schluss der Verbrauchertipp: Software für die Steuererklärung ist das Thema. Der Frühling ist da und die Motorradsaison hat begonnen. Das Motorrad ist mehr als ein Verkehrsmittel. Es wird häufig zum Vergnügen benutzt. Der Weg ist das Ziel und er sollte kurvenreich sein und öfter auch mal eine kräftige Beschleunigung ermöglichen. Anwohner von beliebten Motorradstrecken beschweren sich allerdings oft über Lärm, und darüber spreche ich jetzt mit Holger Siegel. Er ist Sprecher des Arbeitskreises Motorradlärm beim BUND, beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Guten Tag, Herr Siegel.
Guten Tag, Herr Ehring. Hallo.
Hallo. Warum empfinden wir eigentlich Motorradlärm häufig als so laut?
Also zum einen werden Motorräder oder wird vom Motorrad erwartet, dass es eine andere Soundkulisse bietet als ein herkömmliches Auto. Beim herkömmlichen Auto versuchen wir möglichst leise, auch der Innenraum soll ja möglichst leise sein. Beim Motorrad ist es ganz was anderes. Da gehört es zur Psychologie des Fahrens irgendwo dazu, zur Philosophie des Fahrens, dass dieses Gerät einfach auch Geräusche von sich gibt.
Aber es gibt ja Grenzwerte, die man dann einhalten muss. Also so laut dürfte es gar nicht sein.
Ich würde nicht sagen, dass das Grenzwerte sind, weil diese Werte, die da genannt sind, im Moment 78 Dezibel nach Euro 4, diese Werte sind nicht irgendwo ein Grenzwert. Das beschreibt nicht den obersten zulässigen Wert, sondern das ist ein beliebig gewählter Punkt zu einem beliebig gewählten Betriebszeitpunkt. Viele Motorräder sind nicht 78 Dezibel laut, sondern über 100 Dezibel laut. Und hier wird, glaube ich, bewusst in die Irre geführt mit dem Begriff Grenzwert. Grenzwert erwartet man, dass das eine Grenze ist, aber die sind viel, viel lauter.
Und wie kommt das? Wie ist das möglich?
Das Normenverfahren, das da seit Jahrzehnten von interessierten Kreisen und von Technikern gestrickt wird, ist einfach eine Einladung, es zu umgehen. Also man kann Normen, die den Gesundheitsschutz der Bevölkerung dienen sollten, nicht von der Fahrzeugindustrie, von Ingenieuren von BMW, Porsche und Audi entwickeln lassen. Diese Normen sind darauf angelegt, dass man sie umgehen kann. Ähnlich wie beim Dieselskandal haben wir auf der Straße ganz andere Werte als in den Zulassungspapieren.
Wie kommt das denn zustande?
Also da gibt es mehrere technische Möglichkeiten. Ein klassischer Fall sind diese Auspuffklappen. Wir haben in solchen dicken Auspufftöpfen von Motorrädern meist zwei Systeme, einen leisen Teil und einen lauten Teil. Und für die Typzulassung, da wird das Motorrad in einer ganz genau definierten Situation gemessen. Und in dieser Situation schaltet eine Auspuffklappe ganz einfach auf den leisen Auspuff um. Und wenn man an dem Mikrofon vorbeigefahren ist, geht es dann wieder auf den lauten Auspuff.
Das erinnert doch stark an die Tricks bei den Abgaswerten.
Es ist aus meiner Sicht noch viel schlimmer, weil die Norm, die dahinter liegt, einfach auch noch von der Fahrzeugindustrie gestrickt wird. Das ist, die Perfidität ist, die Welt gibt Milliarden aus für Lärmschutzmaßnahmen, für Gesundheitsfolgen, die aus Lärm entstehen, um die zu beseitigen. Das geht um Milliarden. Also die Hochschule Trier sagt, wir haben Gesundheitskosten und Lärmkosten von rund 9,1 Milliarden Euro pro Jahr. Und ein Zubehörauspuff von BMW kostet dann 2000 Euro und BMW verdient Geld damit, dass der Lärm auf die Straße kommt, den dann die Allgemeinheit wieder irgendwie beseitigen muss.
Manche Motorradfahrer bauen ihr Fahrzeug ja um. Ist das denn erlaubt?
Nein, das ist natürlich auch nicht erlaubt. Das ist ein weiterer Teil des Problems, dass da manche noch manipulativ tätig werden. Aber die Normenlage seit 2016 ist tatsächlich so, dass die Zahl der tatsächlichen illegalen Manipulationen aus meiner Sicht abgenommen hat. Viel schlimmer ist, dass die Fahrzeuge ab Lärm lauter gemacht werden. Das Umweltbundesamt sagt, bei Wir haben im Grunde keine Handhabe gegen absichtlich laut gemachte Fahrzeuge. Die Gesetzeslage ist wirkungslos. Das sagt das Umweltbundesamt.
Ginge es also wesentlich leiser, wenn man nur wollte?
Natürlich. Aber es will keiner.
Haben Sie denn Tipps für Motorradfahrer, die niemanden belästigen wollen, aber trotzdem Fahrspaß haben wollen?
Ich habe da einen tollen Tipp vom Chefredakteur von Motorrad bekommen. Der hat gesagt, gucken Sie doch mal leise Motorräder, gucken Sie doch mal, welche Motorräder wegen des Lärms verrissen werden. Also nicht genug Sound bieten. Und ich habe mir dann so ein Motorrad gekauft. Das will denn auch keiner. Also mein Motorrad ist 20 Jahre alt, hat nur 30.000 Kilometer und hat 1.500 Euro gekostet und ist wirklich leise. Aber das gefällt dem durchschnittlichen Motorradfahrer leider nicht.
Soweit Holger Siegel vom BUND. Wir sprachen über Motorradlärm und seine Ursachen. Herzlichen Dank dafür. Richtig leise sollen dagegen E-Scooter sein. Roller mit elektrischer Verstärkung, sie stehen auch in Deutschland vor der Zulassung. Verkehrspolitiker erhoffen sich eine Entlastung und Alternative zum Auto. Fußgänger befürchten dagegen Unfallgefahren. In Schweden hat man bereits Erfahrungen damit gemacht und die sind durchwachsen. Aus Stockholm berichtet für uns Udo Schmidt.
Die E-Scooter stehen oder liegen überall in Stockholms Innenstadt. Die roten Voi-Roller. Voi ist einer der vier Anbieter, die derzeit in Schweden um die Gunst der jungen Mobilen buhlen. Die roten Voi-Roller sind am auffälligsten und am häufigsten zu finden. Die Kanadierin Mary Ann ist für ein paar Tage in der Stadt und begeistert. Man findet die Scooter mit der App überall und ganz schnell. Sie sind sicher zu fahren, man hat alles unter Kontrolle. Die Roller machen Spaß. Es wird viel gelacht während dieser sonnigen Tage, etwa am Strandwegen der Stockholmer Promeniermeile. Wer zum ersten Mal auf den Roller steigt, eigentlich müsste man sagen auf den Roller tritt, fängt langsam und etwas wackelig an. Dann aber setzt der Elektromotor ein und der Scooter rast mit 20 Stundenkilometern und fast geräuschlos über den Fahrradweg oder über den Bürgersteig. Ungefährlich ist das nicht. Unfälle habe ich nicht erlebt, aber ich habe einige gesehen, die recht wild im Verkehr unterwegs sind. Sagt dieser junge Mann in Stockholms Innenstadt. Dem E-Scooter gehört die Zukunft. Davon ist Fredrik Jellen, Mitgründer des Anbieters Voi, im Gespräch mit dem Online-Sender Expressen TV überzeugt. Wir stehen noch ganz am Anfang, was Scooter, Vespa oder Fahrradsharing angeht. Gemeinsam mit den Städten und deren Einwohnern müssen wir erst die richtige Form der Nutzung finden. Ich glaube aber, dass es in Zukunft überall mehr Scooter, Fahrräder und andere leichte Fahrzeuge geben wird. Schon jetzt sind die insgesamt 1.500 E-Scooter in Stockholm zum Problem geworden. Denn ordentlich geparkt werden die wenigsten. Die meisten liegen am Rande des Bürgersteigs oder auch mal mitten im Weg. Im Stockholmer Altstadtviertel Gamla Stan ist es daher inzwischen verboten, die Roller stehen oder liegen zu lassen. Die Stadt wünscht die E-Mobilität, aber keinen Scootermüll an jeder Ecke. 15 Cent pro Minute, die Miete für die Roller ist überschaubar. Also wird ab jetzt gerollert, so viel der Alltag verträgt. Bei gutem Wetter ist auch der Weg ins Büro in Anzug und Krawatte kein Problem. Und manchmal sind auch die, für die Tretroller ursprünglich mal gedacht waren, auf den Trittbrettern zu finden. Ich war auf dem Heimweg nach der Schule, als ich an so einem Scooter vorbeikam. Ich habe einfach die App runtergeladen und bin losgefahren. Jetzt gibt es endlich mal was Cooles hier in Stockholm.
Über E-Scooter in Schweden war das ein Beitrag von Udo Schmidt. Deutschland tut zu wenig, um das Grundwasser vor Nitrat zu schützen. Nitrat wird als Dünger benötigt, doch ein zu viel davon belastet den Boden. Seit Jahren droht die EU-Kommission Deutschland deshalb mit einem Vertragsverletzungsverfahren. Hohe Strafzahlungen stehen im Raum. Besonders drängend ist das Problem in Niedersachsen. Hier gibt es auf engem Raum besonders viele Mastställe, die Gülle im Überfluss produzieren. Soeben wurde in Hannover der neueste Nährstoffbericht vorgelegt. Demnach fielen dort rund 50.000 Tonnen mehr Stickstoff an, als die Pflanzen zur Düngung gebraucht hätten. Und das, obwohl die Düngeverordnung im Jahr 2017 verschärft worden war. Alexander Budde in Hannover, hat sich die Hoffnung auf bessere Zahlen also nicht erfüllt.
Ja, also zumindest feststeht, dass noch immer zu viel Dung und zu viele Gärreste auf den Äckern landen, Herr Ehring. Nun muss man differenzieren. Im Flächenland Niedersachsen sind die Nährstoffe nämlich ungleich verteilt. 7 Landkreise überschreiten die Obergrenze für Stickstoff deutlich. Auf die Fläche gerechnet sind das 170 Kilo pro Hektar. Allen voran sticht da die Region Weser-Ems heraus. Hier wird nämlich ein Großteil der rund 2,5 Millionen Rinder und 10 Millionen Schweine gehalten. Dass dieses sogenannte Stickstoff-Düngesaldo unterm Strich etwas geringer ausgefallen ist als im letzten Berichtsjahr, das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen ist der Tierbestand an Rindern und Schweinen rückläufig. Die Biogasanlagen haben das Verfahren zur Gewinnung von Energie aus dem Substrat so umgestellt, dass jetzt weniger Gärreste anfallen. Und dann, das ist erfreulich, setzen die Ackerbaubetriebe deutlich weniger künstlich erzeugten Mineraldünger ein. Fraglich ist allerdings, ob das wirklich die verschärften Vorgaben der Düngeverordnung dazu beigetragen haben oder vielmehr die extreme Trockenheit des letzten Rekordsommers. Pflanzen, die am Verdursten sind, die braucht man nämlich nicht düngen.
Wie werden denn diese Fakten aufgenommen in Niedersachsen, zum Beispiel von der Agrarministerin Otte Kienast?
Otte Kienast wertet die leicht rückläufigen Zahlen als ersten kleinen Erfolg der neuen verschärften Düngeverordnung, die seit 2017 gilt. Konkret ist da beispielsweise geregelt, dass die Landwirte jetzt nach klaren Vorgaben genau den Düngebedarf ermitteln müssen. Aber das Ganze braucht Zeit, um zu wirken, sagt Otte Kienast.
Das sind Mini-Schritte, die wir erreicht haben, aber mit all dem, was gerade landesweit passiert, bewegen wir uns dann in die richtige Richtung. Die Landwirte haben begriffen, dass das Thema ernst ist, dass uns allen wirklich der Grundwasserschutz an erster Stelle steht.
Ja, zumal die Landwirte nun erstmals auch genau bilanzieren müssen, welche Mengen an andere Betriebe abgegeben wurden. Und darüber wacht eine Behörde und es drohen Bußgelder.
Und was sagen die Landwirte dazu?
Tatsächlich glaubt Bauernpräsident Schulte-Tobrinke nun, schwarze Schafe besser aufspüren zu können. Allerdings müssten jetzt im ersten Jahr alle noch ein bisschen üben. Insbesondere die Reinackerbaubetriebe müssten lernen, wie sie mit der neuen Verordnung umzugehen haben.
Ich sehe aus diesen Zahlen, dass eben viele Landwirte sich auf den Weg gemacht haben. Das heißt, mineralischer Dünger wird eben durch organischen Dünger ersetzt. Bloß es zeigt eben auch, es reicht bei weitem noch nicht, was da passiert ist. Also es gibt offensichtlich noch viele Betriebe, die es nicht im Griff haben, sag ich mal.
Es gäbe noch großes Potenzial, deutlich mehr organischen Dünger in solche Landesteile zu exportieren, wo der bisher kaum genutzt wird. Der Bau von Lagerstätten soll das nun ebenso beschleunigen, wie laufende Verfahren, den organischen Dünger auch aufzubereiten, damit er dann mit präzise kalkulierbaren Inhaltsstoffen so sich einsetzen lässt, wie das beim Mineraldünger der Fall ist.
Die Europäische Union findet die neue Düngeverordnung ja noch nicht ausreichend und die Politik berät über eine mögliche Abwendung von Strafzahlungen aus Brüssel. Ist dieser neue Bericht ein Signal, dass die Tragweite des Problems wenigstens verstanden ist?
Mitnichten, sagt etwa die agrarpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion Staute. Es gäbe kein wirkliches Konzept, vom Überschuss wegzukommen. Die Agrarministerin stecke den Kopf in den Sand und nun drohe die pauschale Kappung der Nährstoffmenge, die in Problemgebieten ausgebracht werden darf, was alle trifft, egal wie wirtschaftlich sie dann wirtschaften.
Man kann nicht abwarten, ob in 20 Jahren unten im Grundwasser jetzt eben diese höheren Frachten angekommen sind. Man muss jetzt handeln.
Ja, Staute fordert Anreize für tierhaltende Betriebe, ihre Bestände zu reduzieren, auch den Mineraldünger mit Abgaben zu belegen, wäre aus Sicht der Grünen eine gute steuernde Maßnahme, denn einfach nur besser verteilen in Niedersachsen, das könne es ja nicht sein. Also die Gebiete, wo es funktioniert, nun auch noch rot einzufärben.
Alexander Budde war das aus Hannover über Nitratwerte in Niedersachsen. Herzlichen Dank dafür. Plastikmüll verschmutzt die Meere und ein großer Teil davon kommt aus Asien. Forscher des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig sind vor einiger Zeit in einer Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass nur 10 Flusssysteme rund 90% des Kunststoffs weltweit ins Meer transportieren. 8 davon fließen durch Asien. An der Spitze steht der Yangtze in China. Auch der Meghna in Indien gehört dazu. Dabei versucht Indien, den Verbrauch von Plastik einzudämmen. Für viele Verpackungen wurde es bereits verboten. Ein voller Erfolg ist das Verbot allerdings bisher nicht, berichtet Rainer Hörig aus Pune.
Leere Chipstüten, Milchbeutel und bunte Plastikfetzen säumen überall in Indien die Straßen. Der Wind trägt den Müll durch Wohnsiedlungen und Parks. Streunende Hunde und Kühe suchen darin nach Nahrung. Achtlos weggeworfene Abfälle verwandeln selbst Flussufer und Badestrände in stinkende Müllkippen. Während der Regenzeit im Monsun verstopfen Plastiktüten die Kanalisation und verursachen Überflutungen ganzer Stadtviertel. Besonders schwer betroffen ist die Hafen- und Industriemetropole Mumbai, die Hauptstadt des Bundesstaates Maharashtra. Die Regierung dort zog vor einem Jahr die Notbremse und erließ ein Verbot von Plastiktüten und Folien, von Einweggeschirr und Styropor. Mittlerweile haben 19 weitere indische Staaten ähnliche Verbote ausgesprochen. Der Plastikbann war kaum verkündet, da sorgten in Maharashtra Razzien bei Geschäftsleuten und Plastikhändlern für Aufsehen. Städtische Rollkommandos beschlagnahmten große Mengen Plastik und verdonnerten Straßenhändler und Geschäftsinhaber, sogar einige Verbraucher, zu saftigen Geldstrafen. Offenbar sollte so dem neuen Gesetz Aufmerksamkeit und Respekt verschafft werden. Wer solche Plastikgegenstände benutzt oder verkauft, wird natürlich bestraft, sagt Janeshwar Molak, Chef der Müllabfuhr in Pune, der mit knapp 5 Millionen Einwohnern zweitgrößten Stadt Maharashtra. Viele Bürger fühlten sich durch das Verbot verunsichert. Ladenbesitzer fragten sich, wie sie ihre Ware verpacken sollten, ohne ihre Kunden zu verprellen. Der Verband der Plastikhersteller drohte mit dem Verlust von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen. Die Regierung in Mumbai ruderte zurück und nahm einige Plastikfolien und Getränkeflaschen vom Verbot aus. Der Chef der Müllabfuhr in Pune wischt Zweifel an der Akzeptanz des Verbots jedoch beiseite. Wir klären doch die Bevölkerung darüber auf, warum es wichtig ist, die Abfälle zu trennen und wiederzuverwerten. In der Stadt machen Wandgemälde auf die Gefahren von Plastik aufmerksam. Wir führen außerdem Kampagnen in Schulen durch. Heute, rund ein Jahr später, ist das Plastikverbot normal geworden. Hausfrauen tragen Stofftaschen zum Einkaufen. Restaurants und Lebensmittelhändler nutzen Papiertüten zum Verpacken. Razzien gehören der Vergangenheit an. Das Plastikverbot treffe auf breite gesellschaftliche Akzeptanz, meint Ravi Damre, Mitarbeiter in einer Kooperative von Müllsammlerinnen.
So they are not accepting the plastic. So they are giving.
Die meisten Menschen akzeptieren das Plastikverbot. Dank ausführlicher Medienberichterstattung sind sie sich der Gefahren von Plastikmüll bewusst. Aber die Regierung muss viel mehr Aufklärung betreiben und vor allem Alternativen zum Plastik anbieten. Der Chef der Müllabfuhr von Pune behauptet, das Aufkommen von Plastikmüll sei in seiner Stadt um 30-40% zurückgegangen. Das hält Ravi Damre von der Müllsammlerkooperative für übertrieben. Immerhin, die farbigen Plastiktüten, die früher das Bild auf den Märkten bestimmten, sind verschwunden. Doch damit ist das Plastikproblem noch lange nicht gelöst. Nach wie vor karren täglich Dutzende großer Lastwagen den gemischten Müll der Stadt Pune auf eine Deponie weit vor den Toren der Stadt. Dort türmen sich die Abfälle zu einem stinkenden Berg auf, aus dem während der Regenzeit giftige Abwässer fließen und der in der Hitze des Sommers Feuer fängt. Mit dem Plastikverbot trifft die Regierung erstmals Maßnahmen, das Müllaufkommen insgesamt zu reduzieren. Im Zuge des Verbots wird jetzt auch eine Debatte über die Verantwortung der Hersteller von Plastikartikeln geführt. Die Regierung unternimmt erste Versuche, die Wirtschaft zum Einsammeln und Wiederverwerten von Plastikmüll zu verpflichten. In der Zivilgesellschaft werden schon seit geraumer Zeit Modelle erprobt, wie der Verbrauch von Plastik verringert werden kann. Die Bürgerinitiative Ecoexist in Pune etwa gründete kleine Werkstätten, in denen Frauen Einkaufstaschen aus Stoff herstellen. Die Initiatorin der Gruppe, Manisha Gutmann, glaubt, das Plastikverbot werde neue Arbeitsplätze schaffen.
Früher dachten wir alle, Plastik sei ein toller Stoff. Billig und leicht und überall verfügbar. Mittlerweile sehen wir auch die Nachteile. Nun kommt es darauf an, neue Stoffe zu schaffen, die keine Gefahr für unsere Umwelt darstellen. Das wird zu innovativen Geschäftsideen führen und neue Jobs schaffen.
Über die Bemühungen in Indien, den Plastikverbrauch einzuschränken, war das Rainer Hörig. Und an dieser Stelle noch eine Meldung. Bei der Ölgewinnung in Kanadas Ölsandgebieten wird deutlich mehr klimaschädliches Kohlenstoffdioxid freigesetzt als bisher angenommen. Zu diesem Schluss kommt eine in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte Studie. Sie könnte auch Folgen für die Umweltpolitik der kanadischen Regierung haben. Normalerweise werden die CO2-Emissionen durch eine Mischung aus Messungen am Boden und mathematischen Berechnungen ermittelt. Wissenschaftler des kanadischen Umweltministeriums kamen allerdings beim Überfliegen der Ölsandgebiete auf wesentlich höhere Werte.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Steuererklärung ist mit den Jahren immer komplizierter geworden. Allerdings gibt es längst Computerprogramme, die beim Ausfüllen der Steuererklärung helfen. In neueren Versionen versprechen manche sogar Spaß bei der Arbeit. Doch es geht natürlich ums Geld. Ob die Programme alle absetzbaren Posten korrekt berücksichtigen, dieser Frage ist die Stiftung Warentest nachgegangen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Kann eine Steuererklärung sogar Spaß machen? Vor allem einige neue Anbieter von digitalen Helfern versprechen genau das. Kinderleicht, ohne viel Fachchinesisch und in der Handhabung eher an einen WhatsApp-Chat oder einen Dialog erinnernd. Einige dieser spielerischen Ideen der Steuersoftwareentwickler überzeugten zunächst auch die Stiftung Warentest, denn die Benutzerführung bekam in den meisten Fällen eine mindestens gute Bewertung, sagt Stefan Fischer.
Bedienungsfreundlich sind die Programme. Allerdings spielt das Steuerrecht nicht so hundertprozentig mit, denn das ist nach wie vor kompliziert. Bei den meisten ist es vorgesehen, dass man entweder im Browser was macht, dass die Daten also auf dem Server der Anbieter liegen, oder dass man sich eine Software runterlädt. Und es gibt Apps, die selbstständig funktionieren. Man kann also die Steuererklärung auch auf dem Smartphone durchführen.
Zumindest theoretisch, denn vom kleinen Bildschirm der Smartphones einmal abgesehen, konnten die relativ neuen Steuerprogramme vor allem bei der Steuerberechnung nicht überzeugen. Ein Maximum an Erstattung herauszuholen, werde hier nicht gewährleistet. Die Stiftung Warentest kreierte für die Untersuchung zwei nicht gerade einfache, aber doch lösbare Steuerfälle, inklusive absetzbarer Posten wie Kinderbetreuung oder studierender Nachwuchs. Auch mussten Ausgaben für einen zu pflegenden Partner bewältigt werden. Die Prüfer stellten fest, dass neuere Programme wie Steuerbot oder Wundertax mit Kindern gar nicht zurechtkamen.
Da gibt es teilweise nicht mal die Möglichkeit, Kinder zu erfassen, wenn die ein bestimmtes Alter haben. Bei Pflegefällen hatten die Programme ein Problem, wenn der zu Pflegende keinen Schwerbehindertenausweis beantragt hatte. Die Programme sahen eigentlich immer vor, dass man den Schwerbehindertenausweis einträgt, jedoch machen das nicht alle. Personen, die eine Pflegestufe 4 oder 5 erhalten, müssen ja nicht gleichzeitig einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Da empfehlen wir, die Programme auszutricksen und einfach anzugeben, dass man hilfsbedürftig sei.
Rechenprobleme, die bereits am Markt etablierte Steuerprogramme so meist nicht hatten. Das mangelhaft rechnende Steuerbot-Programm war das einzige kostenlose in der Untersuchung. Die anderen kosten zwischen rund 15 und 35 Euro. Zwei Steuerprogramme haben zudem Probleme mit dem Datenschutz. Konkret, an Softwarehersteller oder an Dritte werden beispielsweise auch persönliche Daten gesendet, die für das Funktionieren der Software nicht nötig sind. In die Gesamtbewertung ging dieser Aspekt nicht mit ein. Bedenklich sei es dennoch, Warentester Stefan Fischer.
Das sind zum einen die Mobilfunkanbieter oder die Android-ID, also letztendlich Daten, mit denen man das Gerät identifizieren kann. Wieso Steuerweb erstellt einen digitalen Fingerabdruck? Das Gerät kann man identifizieren und somit auch den Nutzer, der dahinter sitzt.
Am Ende erhielten nur 3 der 14 untersuchten digitalen Steuerprogramme ein gutes Qualitätsurteil. Sie stammen allesamt vom Hersteller Bool Data Service.
Also wieso Steuerweb und wieso Steuersparbuch? Und auch Tax. Tax kostet nur 15 Euro im Gegensatz zu den anderen beiden Testsiegeln, die mit 35 Euro doch wesentlich teurer sind und ist von der Berechnung und von der Handhabung nahezu identisch.
Allerdings konnte keines der Programme die vorgegebenen Steuerfälle zu 100% richtig lösen, weswegen die Stiftung Warentest in wirklich komplizierten Fällen dazu rät, die Hilfe eines Steuerhilfevereins oder eines deutlich teureren Steuerberaters in Anspruch zu nehmen.
Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag und Martin Zagatta am Mikrofon. Und da geht es unter anderem um die Panama Papers zur legalen und illegalen Steuervermeidung.